Ja, wir wollen heute fortsetzen in der Bergpredigt. Wir predigen ja zurzeit die Bergpredigt durch und sind bei Kapitel 6 angekommen, Kapitel 6 ab Vers 16. Und ich würde gerne erstmal den Text lesen wollen, bevor ich dann noch einiges Einleitendes oder Überleitendes von den anderen, vom Kontext her sage. In Matthäus Kapitel 6, Verse 16 bis 18. Und zwar geht es heute ums Fasten. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir's vergelten. Wenn wir den Kontext sehen, dann sehen wir, dass er diesen selben Gedanken hier schon das dritte Mal sagt. Kapitel 6, am Anfang ist die Rede vom Almosen geben, also vom Spenden. Und da ist genau das Gleiche. Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten und von ihnen gesehen werdet. Also das heißt, wenn wir Almosen geben, wenn wir spenden, dann geht es nicht darum, den Leuten zu zeigen, wie viel Gutes wir tun, wie viel wir opfern, sondern es soll im Verborgenen geschehen. Und dann weiter geht es vom Beten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten. In den Straßenecken standen sie deswegen, damit man möglichst von zwei Straßen sie sehen konnte, ja? Dass man besonders fromm ist. Und genauso ist es auch hier bei dem Fasten. Und mir scheint so, dass Gott in einer besonderen Weise eine Abneigung zu Heuchelei hat. Und das ist ein wichtiger Gedanke heute. Gott hat etwas dagegen, wenn wir Schauspieler sind. Es geht darum, echt zu sein, authentisch zu sein. Wir sind alle nicht vollkommen. Wir machen alle Fehler. Und wir dürfen alle Vergebung bekommen, wie wir das in diesem wunderschönen Lied, das ich auch besonders gerne mag, gerade gesungen habe. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Das ist die Wahrheit. Und dazu dürfen wir stehen. Ja? Wir machen Fehler. Wir sündigen. Wir sind nicht glücklich darüber. Wir streben die Sünde auch nicht an. Sondern im Gegenteil, wir wollen das nicht tun. Aber dennoch wissen wir, die Realität ist so, dass wir fehlen. Und dass wir nicht vollkommen sind. Aber das Fatale ist, wenn wir anfangen zu heucheln. Und das ist das, was umso länger wir Christ sind, umso größer die Gefahr, glaube ich. Dass wir anfangen zu tun, als ob. Ja? Und wenn man uns auch ansieht als reife, geistliche Vorbilder, umso größer die Gefahr, Heuchler zu sein. Und das hasst Gott. Und das ist das große Problem, um wachsen zu können. Wir alle wollen wachsen. Ja? Und wenn wir anfangen zu heucheln, blockieren wir unser geistliches Wachstum. Und ich glaube, das ist das, was Jesus hier sagen will, in dem gesamten Kontext. Und er bringt einige Beispiele vom Almosengeben, vom Beten und auch vom Fasten jetzt. Ja? Ich dachte, das ist heute eine gute Gelegenheit, grundsätzlich über Fasten etwas zu sagen. Deswegen, dieser Text sagt uns hier, beantwortet uns eine Frage, so scheint mir, und zwar die Frage des Wie. Wie soll unser Fasten aussehen? Frage der Motivation. Ich möchte gerne etwas weiter ausholen und im Kontext der Bibel drei Fragen beantworten. Warum fasten? Was ist der Zweck? Und zweitens, wann fasten? Wann soll gefastet werden? Und drittens, das Wie. Das ist das, was der Text uns hier aussagt. Zunächst erstmal glaube ich, dass Fasten auch heute noch biblisch ist und dass durch Fasten wir geistliche Ziele erreichen können. Wir haben, wenn wir geistliche Ziele erreichen wollen in unserem Leben, brauchen wir geistliche Mittel. Geistliche Ziele können wir nur mit geistlichen Mitteln erreichen. Und diese geistlichen Mittel sind wie zum Beispiel das Beten, ja, oder das Bibellesen, Gemeinschaft, geistliche Gemeinschaft, das, was wir hier haben, in verschiedenen anderen Kleingruppen, Bibelstunden oder auch in Zweierschaft, wenn wir uns mal treffen und geistliche Gemeinschaft haben, füreinander beten, Zeugnis geben. Die Bibel sagt uns, das ist ganz wichtig. Jeder Christ soll ein Zeuge sein. Von dem, was wir selbst erleben, sollen wir auch weitergeben. Wir dürfen das nicht für uns behalten. Das ist ein geistliches Mittel, um geistlich zu wachsen. Und ich glaube, dazu gehört auch das Fasten. Das geistliche Fasten. Es gibt ja auch andere. Es gibt Heilfasten und davon redet die Bibel hier nicht und auch nicht von Hungerstreik. Ja? Wir kennen Hungerstreiks, wo Menschen Einfluss, politischen Einfluss vielleicht nehmen wollen. Darum geht es hier nicht. Es geht auch nicht um Gott zu erpressen oder zu erzwingen etwas, dass Gott quasi keine Wahl hat, als so zu handeln. Ja? Nein, darum geht es hier nicht. Ich sehe hier Fasten sehr eng mit Gebet verbunden. Ja? Gebet und Fasten haben einen sehr engen Bezug, immer wieder in der Bibel. Ja? Und wir werden gleich noch mehr dazu sagen. Beim Fasten, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so und erlebe das immer wieder so, dass doch sehr viel Unsicherheit beim Fasten ist. Ja? Dass wir uns nicht genau sicher sind, was ist eigentlich mit dem Fasten gemeint und wie können wir heute damit umgehen. Ja? Ich nehme an, dass einige von uns Erfahrungen haben und ich denke, wir tun gut daran, uns an diese Prinzipien zu halten, dass wir das nicht zur Schau stellen. Ich faste, wie die Pharisäer sagten, zweimal die Woche. Nein, das tun wir nicht und das ist auch gut so. Genauso wie wir nicht erzählen, wie viel wir spenden und so weiter. Ja, sonst haben wir wieder ein Problem hier. Ja? Wir tun das vor Gott. Die Pharisäer, von den Pharisäern lesen wir an einer Stelle, dass sie sagten, ich faste zweimal die Woche, wir kennen diese Stelle da, wo der arme Sünder und der Pharisäer im Tempel waren und dann sagte der eine, ich faste zweimal die Woche. Und ich habe nachgelesen, nicht in der Bibel, aber in Kommentaren, dass sie haben am Montag und am Donnerstag gefastet. Und jetzt fragt man sich, warum gerade an diesen zwei Tagen? Die Antwort ist, weil das Markttage waren. Ja. Und da besonders viele Menschen zusammenkamen. Und das war besonders effektiv dann, sich da hinzustellen und alle gucken auf dich und sehen, aha, der fastet heute. Ein besonders frommer Mann, ja, ein besonders frommer Mensch. Und das tut gut. Wenn man so einen sieht, das geht so runter wie Salböl, alle bewundern ihn oder ja. Und das ist Heuchelei. Das ist nicht das, was die Bibel meint. Und dann schauen wir in die Kirchengeschichte zurück. Und gerade im Mittelalter es hatte, glaube ich, gute Anfänge. Man hat das gelebt, was die Bibel sagt. Aber das Ganze hat man dann in Gesetze festgemacht. Und das Ganze steigerte sich so weit, dass es in Askese überging. Und man meinte damit, besondere Frömmigkeit zu leben. Und darum geht es bei Gott nicht. Wir tun falsch daran, wenn wir das zum Gesetz machen und einander aufbürden und eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringen als Zwang. Keiner weiß mehr warum, aber wir tun das, ja, als ein Gesetz und als eine Askese. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Fasten ist etwas, was aus einem tiefsten Herzen kommt, aus einer Überzeugung, aus einer persönlichen Überzeugung. Und genauso wie zum Gebet, man kann plappern, die Bibel spricht von plappern, ja. Und das ist das, was heute vielfach in den Kirchen auch geschieht. Man betet das Vaterunser hoch und runter, was nicht grundsätzlich falsch ist. Ich mag persönlich auch mal ein Vaterunser gemeinsam zu sprechen, ja. Wichtig ist, dass wir das auch vom Herzen tun, ja. Dass wir wissen, was wir gerade tun. Ansonsten ist das nur Plappern, egal welche Worte wir da haben. Und genauso auch mit dem Fasten. Und so hatte Fasten sich irgendwann mal im Mittelalter, so habe ich es gelesen, ist das so weit gekommen, dass das einen sehr hohen Stellenwert bekam bei den Christen. Und man hat versucht, sich zu über, wie soll ich sagen, einer dem anderen vorauszukommen, umso frömer war man dann angesehen oder indem man wirklich hart und intensiv gefastet hatte. Und ich glaube, darum geht es nicht. Und das hat wiederum das ins andere Extrem dann umgeschlagen, sodass man das Fasten wieder ganz vernachlässigt hat. Und Arthur hatte das schon etwas angedeutet. Wir leben natürlich heute in einer Zeit, wo Fasten ganz unattraktiv ist und unpopulär ist, auch unter Christen. Wenn man schaut, wir leben in einem Land, wo auf jeder Ecke eine Pommesbude ist und überall eine Pizzeria und McDonald's und wie sie alle heißen. Und da ist man schnell mal angehalten und man hat schnell wieder was geholt. Und dadurch, dass wir das auch so viel sehen, denke ich, und immer das Essen überall greifbar haben, fällt uns das schwer. Wir sind auch ein bisschen verwöhnt, jetzt sofort alles haben wollen. Ja, und ich glaube, das spielt alles so mit hinein. Deswegen ist Fasten heute etwas in den Hintergrund getreten. Und nicht so sollte es bei uns sein. Fasten ist wichtig, Fasten ist ein geistliches Mittel, um geistliche Ziele zu erreichen. So viel zur Einleitung, zur Grundüberlegung. Jetzt möchte ich diese drei Fragen beantworten. Erstens, Fasten, warum? Und zwar, wenn wir ins Alte Testament schauen, wir haben viele Stellen, ich werde nicht alle schaffen zu erwähnen, aber einige möchte ich hervorgreifen. Und zwar lesen wir im Buch Jona, das Volk, Gott sagte, ich will Ninive vertilgen, auslöschen, und Jona predigt ihnen dieses Gericht und das Volk entscheidet sich zu fasten und zu beten und Buße zu tun. Hier sehen wir, dass Buße, Reue und Fasten zusammengehört. Sie haben sich in Sack und Asche getan und haben weder gegessen noch getrunken, 3 Tage lang. Ja. Und also ich denke, Fasten kann oder sollte oder hat etwas mit Reue zu tun. So sehen wir das hier und so können wir auch unsere Trauer, unsere Reue zum Ausdruck bringen, indem dass wir ein Fasten einlegen. Ja. Wenn uns eine Sache besonders tief ergreift und besonders leid tut, so können wir das mit Fasten zum Ausdruck bringen. Ich denke, Fasten ist etwas, wo wir Gott etwas zum Ausdruck bringen, genauso wie Gebet. Ein Gebet ist ja nicht dafür da, um Gott zu informieren. Gott weiß es alles. Wir beten, um unsere Haltung Gott zum Ausdruck zu bringen und zu sagen, Gott, unser Vertrauen ist ganz und gar auf dich. Wir sind schwach, wir sind von dir abhängig. Wenn du uns gibst, dann haben wir. Wenn du uns nicht gibst, haben wir nicht. Und so ist auch Fasten ein Ausdruck unserer Haltung. Ob Gott das gibt oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, hat er nie verheißen. Aber er hat uns viele, viele Verheißungen in der Bibel gegeben. Wenn wir das alles in Anspruch nehmen würden, was uns die Bibel verheißt, wären wir überreich beschenkt und gesegnet. Ja? Es ist ein ganzer Reichtum. Der ganze Reichtum des Himmels steht uns offen und wir haben die Verheißungen. Und die Bibel sagt uns, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, ja? Oder weil ihr nicht glaubt. Ich glaube, wir könnten viel, viel weiter sein und viel, viel mehr erreichen, auch geistlich, angefangen von uns selbst. Ja? Und das ist ja unser größtes Problem. Und auch wenn wir über Fasten reden, dann geht es auch in erster Linie auch um uns persönlich, ja? Unser geistliches Leben. Auch durch Fasten können wir geistlich wachsen, geistliche Siege erringen. Bei Jona sehen wir das, Buße und Fasten gehört zusammen. Wir bringen Gott unsere Haltung zum Ausdruck, unser sehnlichstes Anliegen, unser Wunsch. Zum Beispiel, dass ich so betroffen darüber bin, dass der Hochmut in meinem Leben noch so eine große Rolle spielt, dass ich noch vom Stolz nicht frei werde. Ja? Und das ist eine gute Möglichkeit, ein Fasten einzulegen und zu sagen, Gott, mir ist das so wichtig, es tut mir so leid, dass ich immer noch so stolz bin, ja? Dass ich so verletzlich bin, da hat jemand mich nicht so behandelt und ich bin so beleidigt, so gekränkt. Und ich kann fasten dafür, kann sagen, Gott, vergib mir. Und ich möchte so gerne davon frei werden. Das ist ein geistliches Mittel, um das zu erreichen. Dann lesen wir weiter in Nehemia zum Beispiel, ein Beispiel von Fasten in äußersten Notlagen. Nehemia hört von seinem Volk, Kapitel 1, hört, dass sein Volk in Schmach und Unglück ist. So lesen wir im Buch Nehemia. Und er tritt vor Gott im Gebet. Ich lese mal schnell diese Stelle, Nehemia Kapitel 1, im Buch Esther haben wir auch einiges über Fasten stehen, wir kennen das, aber Nehemia 1 ist auch eine sehr schöne Stelle. Vers 3, und sie sprachen zu mir, die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, zurück nach Jerusalem, sind dort im Lande in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Das heißt, die Menschen liegen in großer Gefahr. Ihr Leben steht auf dem Spiel. Die Feinde sind rundherum und sie können jederzeit getötet werden, umgebracht werden, weil sie haben keine Sicherheit. Die Mauer ist nicht da. Als ich aber diese Worte hörte, schreibt Nehemia, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Also hier ist eine äußerste Notlage. Und nun, Nehemia war weit weg von Jerusalem. Er hätte sagen können, mir geht's gut und es gibt so viel Not, so viel Leid in der Welt, aber was habe ich damit zu tun? Hätte er sagen können, so wie wir es oft tun. Aber er ließ diese Not an sich herangehen. Es war ihm nicht egal. Und er weinte, er trug Leid und er fastete und er betete. Ja. Er gab das Gott ab. Wir müssen das nicht behalten. Wir müssen diese Not an uns heranlassen. Wir dürfen Leid tragen, wir müssen Leid tragen, aber wir dürfen es Gott abgeben. Und er bringt das Gott. Und wir wissen später, Nehemia, wer die Geschichte von Nehemia kennt, eine wunderbare Geschichte. In wenigen Tagen hatte unter der Leitung von Nehemia wurde die Mauer aufgebaut und Gott gab seinen Segen. Wisst ihr, Gott hat uns wirklich viele Verheißungen gegeben, wie ich schon sagte. Aber Gott sagt, gibt uns nirgends Verheißungen, ihr werdet nie Probleme haben. Gott gibt uns nirgends die Verheißung, ihr werdet nie krank sein. Diese Verheißung gibt es uns nicht. Ja? Er sagt uns auch nie, es wird leicht sein. Diese Verheißung haben wir überhaupt nicht. Ja? Aber Gott sagt, ich werde mit euch durch das Tal des Todes gehen. Ja? Ich werde euch tragen. Ich werde eure Lasten tragen. Das ist der große Unterschied. Wir haben nicht die Verheißung, dass es uns besser gehen wird als den Menschen, die Jesus nicht kennen, in dem Sinne, dass uns das erspart bleibt. Diese Verheißung haben wir so nicht, aber wir haben die wunderbare Verheißung, dass wir nicht allein gelassen werden und dass Gott uns hilft, das zu tragen. Und das reicht. Er nimmt uns auf seine Arme zusammen mit all unseren Problemen und trägt uns. Das ist die wunderbare Verheißung. Er geht mit uns durch das Tal des Todes. Ja? Und das ist der Segen. Und da dürfen wir im Fasten unsere Herzenshaltung, unsere Not zusammen mit Gebet vor Gott bringen. Esther, als das ganze Volk umgebracht werden sollte, sagte Esther zu Mardochai und zu dem, er sollte dem Volk sagen, dass sie beten sollten und fasten. Und ich selbst und meine Dienerin werden das auch tun. Und ich werde zum König gehen gegen das Gesetz. Das Gesetz erlaubt das nicht, aber ich werde gehen. Komme ich um, dann komme ich um, sagt Esther. Also damit sagt sie, es geht um alles oder nichts. Ja. Es ist ein ganz wichtiges Anliegen. Und mir scheint so, beim Fasten ist das die Aussage. Ich drücke damit etwas aus. Es ist ein Mittel, meine Sehnsucht zum Ausdruck zu bringen, wie wichtig mir etwas ist. möchte an dieser Stelle unterstreichen, dass Fasten, ich würde Fasten mit Beten nicht gleichsetzen, sondern Fasten ist etwas, was das Beten bekräftigt, eine erhöhte Bedeutung gibt dem. Aber wir haben ganz klare Aufforderungen, regelmäßig zu beten, ohne Unterlass. Wir haben Aufforderungen, die Bibel zu lesen, täglich oder Tag und Nacht, so sagt uns das Wort Gottes. Ja. Wir haben nicht die Aufforderung, regelmäßig zu fasten. Ich habe sie nicht gefunden. Es gibt die nicht. Es gibt diese Aufforderung zu fasten. Jesus sagt an einer Stelle, dass als es um die Heilung des besessenen Knaben geht, dass dieses nicht anders ausgetrieben werden kann, zu seinen Jüngern sagte, als durch Beten und Fasten. Ja? So, aber wir haben nicht die Aufforderung, regelmäßig zu fasten, wie das manche Religionen heute tun. Ja? Das haben wir nicht. Ja? Also insofern diesen Unterschied. Dann haben wir weiter bei Paulus auch, als Paulus zum Glauben kam, in Apostelgeschichte 9, Vers 9, dann hat er 3 Tage gefastet, nicht gegessen und nicht getrunken. Ja. Also auch im Neuen Testament finden wir das Fasten wieder. Und er hat, denke ich, seine Umkehr hier vor Gott, seine Vergangenheit, wir kennen seine Vergangenheit, es war eine besonders schlimme Vergangenheit, die er hatte. Er hat die Christen verfolgt, er hat Menschen umbringen lassen und so weiter und so fort. Und er hat aufrichtig Leid getragen und wahrscheinlich Gott gebeten, auch um Führung für sein Leben. Wir finden auch Gebet um Kraft. Jesus, bevor er in seinen Dienst eintrat, ist er für 40 Tage in die Wüste gegangen und wir lesen, dass er gefastet hatte. Er hat nicht gegessen, es steht nicht geschrieben, dass er nicht getrunken hat. Ich habe das nochmal ganz genau untersucht. Es steht auch nicht geschrieben, dass er getrunken hat, aber es ist immer nur die Rede von, am Ende steht auch, dass er Hunger hatte, es steht nicht, dass er Durst hatte. Ja? Also man kann davon ausgehen, dass er nur 40 Tage nicht gegessen hatte, aber getrunken hat. An dieser Stelle möchte ich es auch nochmal einfügen, medizinisch gesehen, da kann ein Mensch 3 Tage ohne Trinken auskommen. Ab 3 Tagen wird es kritisch. Und medizinisch gesehen kann ein Mensch bis 40 Tage ohne Essen auskommen. Nach 40 Tagen tritt der Hungertod ein. Ja, ist die Gefahr. So, das dazu. Es gibt aber Beispiele in der Bibel von Mose und von Elia, die 40 Tage nicht gegessen und nicht getrunken haben. Da muss, für mich ist die einzige Erklärung, dass ein übernatürliches Eingreifen Gottes das die Erklärung ist. Ja? Also Gott hat das auch möglich gemacht. Und, aber das sind so das Medizinische. Und ich denke, das ist auch wichtig für uns zu beachten. Ich möchte davor warnen, einfach kopflos, gedankenlos sich irgendetwas anzutun oder zu verzichten. Genauso wie ein Mensch, ich sag mal, bevor er laufen kann, lernt er gehen, ja, und auch so mit dem Fasten, ja. Man sollte das sehr behutsam auch sich informieren und genau wissen, was man tut. Also nicht einfach kopflos hier etwas machen. Gebet um Kraft. Ich denke, Jesus hatte um Kraft mit seinem Fasten vor seinem Dienst, hat er Gott sich Zeit genommen, mit Gott zu verbringen und um Kraft für seinen Dienst zu bitten. Gebet vor wichtigen Entscheidungen. Da denke ich an die Stelle in Apostelgeschichte 13, bevor Paulus und Barnabas in die Missionsreise ausgesandt wurde, haben sie, steht das geschrieben, waren sie im Dienst für den Herrn und im Fasten, verharrten sie im Dienst und im Fasten. Also sie haben Gott um Führung gebeten, um Bestätigung. Auch das ist eine, warum man fasten sollte. Dann zur zweiten Frage, wann soll gefastet werden? Ich habe schon gesagt, die Pharisäer fasteten an 2 Tagen in der Woche. Dann gab es noch eine, das ist aber für uns jetzt nicht ein Beispiel, das war ein negatives Beispiel, Das sollten wir so nicht tun. Die Jünger des Johannes in Lukas Kapitel 5 fragen, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer fasten, aber deine Jünger fasten nicht? Und die Antwort ist interessant. Jesus sagt, kann man denn fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Die Antwort ist nein. Was ist die Aussage? Ich denke, gefastet soll dann werden, wenn wir in Not sind oder wenn wir das brauchen. Nicht einfach fasten, weil Fasten dran ist, sondern fasten, weil wir etwas vor Gott zum Ausdruck zu bringen haben. Hier kommt nur ein Aspekt dazu, der mir persönlich wichtig geworden ist. Unser Problem ist oft, dass die Not um uns herum uns kalt lässt und uns nicht mehr etwas angeht. Wen kümmert es noch, dass Menschen um uns verloren gehen, ja? Oder Not haben? Lassen wir die Not an uns heran oder bleiben wir gleichgültig? Also die Gleichgültigkeit ist hier ein Problem, ja? Und da müssen wir uns immer wieder fragen und immer wachrütteln lassen. Ich denke in der Tat, wir können nicht die Not der ganzen Welt auf unsere Schulter nehmen. Müssen wir auch gar nicht. Das hat Jesus getan. Wir sind nicht in der Lage dazu, für alle Not verantwortlich zu sein. Aber es gibt genug, wo wir sagen könnten, das geht mich etwas an. Angenommen, wenn wir unter uns hier sind und einer von uns leidet, dann beten wir dafür, dann fasten wir dafür, ja. Oder aus unserem Familienkreis, selbstverständlich. Ja? Und ich denke auch, wenn es darum geht, dass Menschen für die Ewigkeit verloren gehen, ja, dann ist das wichtig, dass wir dort auch uns diese Not zu eigen machen, ja, und sie zu Gott bringen. Ich denke, wenn wir die Frage wann beantworten wollen, dann scheint mir dieser Vers aus dem Prediger auch angemessen zu sein. Alles hat seine Zeit. Ja, wir können nicht nur Trauer leiden, angenommen wir haben jemanden aus unserem nahen Umfeld, der noch nicht gerettet ist, dann können wir nicht nur, weil dafür haben wir Verantwortung, da haben wir noch andere Kinder und andere Menschen um uns herum, wo wir auch nicht nur in Trauer sein dürfen, ja, sondern wir haben auch da die Verantwortung wahrzunehmen, aber alles hat seine Zeit und ich denke, es ist gut, dass es auch Zeiten der Trauer gibt. Und dass wir die Trauer nicht immer nur verdrängen, ja. Und dass wir Zeit nehmen, uns auch diese Trauer vor Gott zu bringen und sie auch Gott abzugeben. Persönliche Angelegenheiten. Im Alten Testament finden wir schon eine Regelmäßigkeit und das war der große Versöhnungstag. In 3. Mose 23 lesen wir, dass im Gesetz wurde es vorgegeben, an diesem Tag sollte gefastet werden. Ich denke, dass wir auch als Gemeinde oder vielleicht als Gruppe uns einig werden könnten und sollten. Wenn es einen Grund dafür gibt, dann sollten wir auch dieses Mittel in Anspruch nehmen und vor Gott das Anliegen zum Ausdruck bringen. Dann möchte ich zur dritten Frage kommen, das Wie. Das ist unser Text hier, der geht besonders darauf ein. Und hier, denke ich, geht es darum, dass das Fasten nicht vor Menschen geschieht. Es geht nicht darum, jemanden zu beeindrucken. Es geht nicht darum, unsere Frömmigkeit zur Schau zu stellen. Das ist das, was Gott hasst, was Gott ablehnt. Heuchelei hat Gott im Neuen Testament mit schärfsten Worten zurückgewiesen. Ich denke da, wie er die Pharisäer mit scharfen Worten ermahnt oder zurechtgewiesen hatte. Ja. Und in der Tat, ich denke, Heuchelei ist eines der größten Feinden des Christentums. Es tötet lebendiges Christsein, es tötet eine lebendige Beziehung, es enttäuscht, es schafft Misstrauen. Und deshalb sollten wir immer wieder darauf achten, dass wir ehrlich, echt hier vor Gott leben. Wichtig ist, dass Gott im Mittelpunkt ist. Alles Fasten muss nicht unsere Frömmigkeit, nicht unsere Anliegen, sondern Gott. Gott muss im Mittelpunkt stehen. Nicht unsere Wünsche dürfen, nicht weil ich gerne etwas haben möchte, sondern weil Gott, es muss auf Gott zentriert sein. Es soll zur Ehre Gottes sein. Unsere Motivation ist dabei ganz wichtig. Was motiviert mich, das zu tun? Dann lesen wir in Lukas 2 ein interessantes Beispiel von der Prophetin Hannah. Ihr könnt euch erinnern. Und da steht, sie diente Gott mit Fasten. Und offensichtlich ist das eine Möglichkeit, auch Gott zu dienen. Mit Fasten, mit Beten und Fasten, ja. Also das muss keiner wissen. Wenn es einer weiß, manchmal kann man das im Familienkreis ja nicht verbergen, das ist, glaube ich, auch nicht schlimm. Aber es geht nicht darum, etwas zur Schau zu stellen, sondern wenn Gott dir da etwas aufs Herz legt und du damit Gott dienen willst und kannst, dann tu das. Und Gott wird seinen Segen dazu geben. Ja, oft, mir geht das oft so, wir stehen im Dienst, oft an der Front sozusagen, und manchmal frage ich mich, wieso ist das jetzt so gesegnet? Ich war weder besonders, fühlte ich mich besonders stark, noch besonders, wie soll ich sagen, heilig. Manchmal sogar fühlt man sich sehr sündig. Und Gott segnet es. Und ich weiß nicht warum. Und dann denke ich, das sind die Gebete, ja. Und von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Im Kämmerlein. Viele Gebete, viele Menschen irgendwo beten vielleicht für mich gerade, ich weiß es nicht. Ja? Und Gott segnet, das ist für mich unerklärlich. Und das ist ein wunderbarer Dienst, wenn wir den tun. Vielleicht für eure Kinder, Enkelkinder, da sind Verheißungen. Gott hat die Verheißung gegeben. Ja? Und deswegen möchte ich euch ermutigen auch, zu dienen mit Beten und Fasten. Ich weiß, einige von euch tun das regelmäßig. Vielen, vielen Dank. Und Gott vergelte es euch. In Apostelgeschichte 13, diese Stelle hatte ich schon erwähnt, da lesen wir auch davon, dass die Apostel zusammen waren und sie dienten Gott und sie fasteten. Also dienen und fasten kann zusammengehören. Wichtig ist, wenn wir über das Wie des Fastens reden, und hier herrscht, hier ist eine Gefahr wieder da. Ich glaube, dass wir als Christen in der Gefahr sind, die Segnungen mehr zu lieben als denjenigen, der den Segen gibt. Wir können Gefallen finden an der Praxis des Fastens mehr als an Gott. Versteht ihr, was ich meine? Manchmal kommt das so Routine in unser Leben hinein und wir sind so fokussiert auf die Ergebnisse, dass Gott uns segnet und freuen uns darüber und vergessen den Geber. Und das ist ganz wichtig. Das ist der Unterschied zwischen Danken und Anbeten. Wir danken Gott für die Gabe und beten Gott an oder loben Gott, weil er etwas Besonderes ist, weil er ein gnädiger und liebevoller Gott ist. Und so auch hier, denke ich, beim Fasten, darf unser Fokus nicht auf die Geschenke sein, auf die Gaben sein, auf die Segnungen, sondern auf Gott. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Durch das Fasten offenbaren wir, was uns wirklich wichtig ist. Durch das Fasten öffnen wir unser Herz. Wir legen unser Herz Gott vor und sagen Gott, das ist mir wichtig. Mehr als alles andere ist mir wichtig, dieses Anliegen womöglich. Ja? Und da sollte ganz oben auf unserer Prioritätsliste sollte unser Herz sein. Manchmal beten wir sehr viel, dass Gott die Umwelt verändert. Aber in erster Linie will Gott unser Herz verändern. Er will uns ihm ähnlich machen, ihm gleich machen. Menschen gehen verloren. 5,5 Milliarden von 7 Milliarden auf dieser Welt haben noch niemals von Jesus gehört. Wisst ihr das? 5,5 Milliarden. Wir haben 7 Milliarden, über 7 Milliarden auf dieser Welt. Laut Statistik. Gott allein weiß es. Kein Mensch weiß es. Ja? Aber Gott weiß es. Aber laut Statistik sagt man, 5,5 Milliarden haben noch niemals was von Jesus gehört. Menschen gehen verloren. Ich glaube, dass Jesus genauso wie damals, als er durch die Städte und Dörfer Palästinas ging, dann jammerte ihn das. Er war tief bewegt, als er sah, dass die Menschen wie Schafe ohne Hirten waren. Und ich glaube, auch heute bewegt ihn das. Und wenn die Liebe Christi in uns ausgegossen ist, darf uns das auch nicht egal sein. Wichtig ist, dass wir in unserem Leben ein Gleichgewicht haben zwischen dem, was wirklich wichtig ist, und dass wir die Anliegen so vor Gott bringen. Ich möchte zum Abschluss nochmal ein Beispiel bringen von einem Mann, der sehr viel gebetet hatte. Das ist Georg Müller. Es war wirklich ein Mann des Gebets. Und Georg Müller, er hat über 30 Millionen Mark für das Werk des Herrn empfangen und ausgegeben, ohne jemals einen Menschen um einen Pfennig zu bitten. Er hat viel Gott gebeten. 30 Millionen Mark hat er so vor Gott erbeten. Er bekam alles durchs Gebet. Nach und nach erbetete er die Waisenhäuser. Er sorgte für 2000 Waisenkinder. Tag für Tag nahm sich Gott ihrer Nahrungs- und Kleidungssorgen und all ihrer Bedürfnisse an. Allein durchs Gebet unterstützte er hunderte von Missionaren, druckte Millionen Traktaten und verteilte eine große Anzahl Bibeln. Georg Müller, der bekannte Waisenvater aus England, ist ein Beispiel hier. Und wir kennen auch heute, Gott ist auch heute noch der gleiche oder derselbe geblieben. Und ich möchte uns einfach ermutigen, auch das Fasten, das geistliche Fasten, kann geistliche Durchbrüche in unserem Leben bringen. Und wir können auf diesem Wege Dinge erreichen, die wir ohne Fasten und ohne Gebet so nicht erreichen können. Es ist ein Mittel der Gnade und des Segens, das wir nicht vernachlässigen sollten und nicht verachten sollten. Aber wie gesagt, immer verbunden mit Gebet, und immer wichtig ist, dass es etwas Persönliches auch zwischen Gott und mir ist. Ein Ausdruck unseres Herzens, so würde ich Fasten beschreiben, und möchte uns ermutigen, dieses Mittel auch zu nutzen, und Gott segne uns dabei. Amen.